Habt ihr die Lieder noch so ungefähr im Kopf, die wir bis jetzt alle gehört haben? Da wurde schon so viel über Trost gesagt und so viel Gutes über die Jahreslosung. Da frage ich mich manchmal, braucht man eigentlich die Predigt noch? Ich halte sie trotzdem, aber wenn man da mal genau hinhört, da steckt so viel drin, so viel Tiefe. Super. Ich möchte gern beten, bevor ich predige. Herr Jesus, segne diese Zeit, segne meine Worte. Mach du daraus, was du möchtest, benutzt du sie und sprich du uns an, jeden Einzelnen. Amen. Na gut, dann will ich mal versuchen, auch noch meinen Senf dazu zu geben. Also, als ich mich daran gemacht habe, die Jahreslosung auszulegen, habe ich festgestellt, dass wir zwei Probleme haben. Ein kleines, das kommt gleich am Anfang, und ein großes, das kommt eher am Ende. Das erste, das kleine Problem ist, wir werden ja am Anfang des Jahres immer mit Auslegungen zur Jahreslosung, ich will jetzt nicht sagen überschüttet, aber wer das möchte, kann viele Auslegungen hören und lesen und sehen. Es gibt Lieder und. Also man kann sich da groß und breit informieren. Aber irgendwie ist mir auch aufgefallen, dass die Ausleger ganz oft den Vers isolieren, also wirklich nur den Vers nehmen und auslegen. Und das ist natürlich auch schön, ja, also weil die Bilder sind schön. Trösten ist ein schönes Bild. Das ist angenehm. Und Mutter ist für die meisten auch eine sehr positive Assoziation. Aber die Frage, jedem kritischen Gemeinschaftsmitglied muss sich sofort die Frage aufdrängen, Moment, wer hat denn diesen Vers geschrieben? Und an wen? Also irgendjemand hat diesen Vers geschrieben, an irgendwen, aus irgendeinem Grund. Und deswegen lese ich euch heute mal nicht nur den 13. Vers vor, den wir jetzt schon alle kennen, sondern ich lese euch mal ab Vers 10 bis Vers 13. Und ich lese euch auch den ganzen Vers 13. Die Jahreslosung ist nämlich nur der erste Teil. Und da steht im Jesaja 66, ich sage vielleicht mal noch dazu, Jesaja ist ein Prophet, für die, die das nicht wissen. Und Kapitel 66 ist schon ein Ausblick nach vorn, ist ein prophetischer Text. Also ab Vers 10. Und da steht, freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. Denn so spricht der Herr, siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Ihre Kinder sollen auf dem Arme getragen werden, und auf den Knien wird man sie liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr merkt schon, der Satz, der steht nicht einfach so im Leeren. Den hat man nicht einfach so als guten Spruch in die Bibel so, was sich als Überschrift geklebt, sondern der hat einen Kontext. Der steht wo drin. Und da geht es um Jerusalem. Und ich weiß nicht, ihr werdet ja sicher wissen, wie es ungefähr aussieht in Jerusalem. Und von was auch immer er da spricht, der Jesaja, es ist bis jetzt noch nicht eingetreten. Ja? Ein Frieden wie einen Strom haben wir nicht. Ist noch nicht in Jerusalem. Weiß man auch gar nicht so richtig, ob das noch werden kann. Nein, darum geht es auch gar nicht. Es ist ja auch ein Text, der in die Zukunft geht. Der spricht nicht von jetzt. Und wir dürfen davon ausgehen, dass es um das himmlische, um das neue Jerusalem geht. Gott gibt schon mal einen Ausblick auf das himmlische Jerusalem. Es gibt noch mehr solche Verse, die so in die Ewigkeit weisen, die uns schon mal einen kleinen Blick werfen lassen in das, was uns erwartet nach unserem Leben. Finden wir auch in der Offenbarung 21, Vers 4. Da steht der Satz, den kennen wahrscheinlich viele von euch. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Schöne Zusage. Da freuen wir uns doch drauf. Wahrscheinlich freuen wir uns alle da drauf. Es gibt keinen Schmerz mehr. Es gibt kein Leid mehr. Ist das nicht herrlich? Das kann kein Vers sein, der jetzt in unseren Alltag gesprochen wird. Das kann auch keine Gemeindebeschreibung sein, weil wir wissen selber, wir leben in einer gefallenen Welt und da gibt es Verletzungen, auch in Gemeinschaft. Und genauso mit diesem Jerusalem, das gibt es hier noch nicht und das wird es wahrscheinlich nie auf dieser Erde geben. Aber das neue Jerusalem, das wird so sein. Das wird so sein. Da werden wir getröstet werden von Gott. Da wird Gott wie eine Mutter für uns da sein und uns trösten. Und Mütter wissen, was ihre Kinder brauchen. Ja, wir dürfen uns freuen und ich stelle mir vor, wie wir mit offenen Mündern, die wir dann gar nicht mehr haben, weil wir dann einen neuen Leib haben, aber wie wir dann dastehen und dieses neue Jerusalem angucken und völlig baff sind und denken, ja, endlich, es ist soweit, es ist Frieden, es ist Ruhe. Ich muss mich nicht mehr rumplagen mit dem, was ich so in meinem Alltag alles habe. Ich muss nicht schon die Gedanken für morgen und was weiß ich, für die nächsten Tage haben. Ich darf jetzt sein und jetzt ist Ruhe. Allerdings stellt sich dann die Frage, wenn das eine Zukunftsvision ist, wenn es darum geht, wie das neue Jerusalem ist, dürfen wir denn dann einfach so davon reden, dass Gott uns tröstet? Dürfen wir einfach behaupten, Gott tröstet auch jetzt schon? Also weil, wischt Gott jetzt schon alle Tränen ab? Weiß ich nicht. Aber doch, ja, wir dürfen jetzt schon davon reden. Weil es ist ja Gottes Wesen. Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Gott wird ja nicht irgendwann eine komplette Charakterveränderung vornehmen. Gott ist immer derselbe. Er ist immer der Richter und der liebende Vater gleichzeitig. Gott ist nicht irgendwann mal, benimmt er sich anders oder ist er ein anderer. Er ist immer der Gleiche. Und er, wenn er uns in Ewigkeit trösten will, dann will er das auch jetzt schon. Nur wahrscheinlich kann er es in der Ewigkeit machen, kann er es richtig aktiv machen. Und jetzt gibt es eben noch ein paar Schwierigkeiten. Jetzt leben wir eben in einer gefallenen Welt. Und da ist das nicht immer einfach möglich. Gott will uns trösten. Und wir können das auch lesen im Neuen Testament. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 16, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Aha, das sagt zwei Sachen. Das sagt einmal, Jesus versteht sich schon als Tröster. Jesus, der Sohn Gottes, versteht sich als Tröster. Und wenn er nicht mehr da ist, wenn er gehen wird, weil er gekreuzigt wird und weil er auferstehen wird und weil er zum Vater gehen wird, dann wird er darum bitten, dass wir einen Tröster bekommen, nämlich den Heiligen Geist. Also, Gottes Wesen ist es, dass er uns trösten möchte. Und er sorgt dafür, dass das möglich wird durch den Heiligen Geist. Da werden wir getröstet werden. Gott will uns hier schon seinen Trost spüren lassen. Die Frage ist nur, und jetzt kommen wir zu den größeren Problemen. Lassen wir das zu? Denn wenn Gott in Ewigkeit trösten wird, dann wird das funktionieren. Einfacher funktionieren als hier. Lassen wir uns trösten? Lassen wir es zu, dass Gott uns tröstet? Wenn die Jahreslosung nicht nur ein frommer Spruch sein soll, der einfach auf einer Karte steht oder irgendwo an der Wand schön steht und sich nett liest, dann müssen wir uns fragen, wie wird das jetzt praktisch umgesetzt bei uns im Alltag? Ich meine, man kann sich ja jahrelang in die Gemeinde setzen und viele fromme Sprüche hören, viele fromme Lieder hören. Und es muss nichts muss davon in mich reindringen. Und nichts davon muss in meinem Alltag zu sehen sein. Aber das ist schade, weil das ist so ein Angebot. Gott spricht uns so viel Gutes zu. Wir müssen uns überlegen, hey, wie kann das in meinen Alltag rein? Wir wollen doch die Veränderung. Also, wie können wir dafür sorgen, dass das umgesetzt wird? Wie können wir uns dem nähern? Wie können wir uns Gott nähern? Wir wollen ja nicht hören, die Lieder hören, die Predigt hören und einfach nur in unsere Schubladen packen. Ich weiß, dass das schnell geht. Ja, ich habe schon eine Schublade für Gott, eine Schublade für Schuld, für Vergebung, für Kreuz. Und sobald die Worte fallen, wird alles aufgeteilt. Zack, fertig, Gottesdienst zu Ende, kann ich rausgehen und weitermachen. Nee, es geht darum, dass wir es umsetzen. Und es gibt, ich habe mal 3 Gruppen zusammengefasst. Es gibt wahrscheinlich noch mehr. Aber 3 Gruppen, die damit ein echtes Problem haben, mit diesem Trost. Die damit ein Problem haben, sich trösten zu lassen. Und ihr könnt ja mal überprüfen, ob ihr zu irgendeiner Gruppe dazugehört. Da ist die erste Gruppe, ich habe sie mal die Enttäuschten genannt. Das sind diejenigen, die in ihrem Leben schon den einen oder anderen Streifen mitgemacht haben. Diejenigen, die Trost von Gott noch nicht erlebt haben. Für die Gott da ist, aber die das nicht so persönlich verstehen. Die Beziehung zu Gott nicht als eine persönliche Beziehung verstehen. Die sagen, ja, Gott ist wohl da, ja, aber was soll der jetzt machen bei mir? Was soll er denn jetzt machen? Der ist da und irgendwann werde ich in Ewigkeit bei ihm sein, aber ich glaube nicht, dass der bei mir irgendwas macht. Das sind die Enttäuschten. Die Trost noch nicht erlebt haben oder die auch ein falsches Bild von Gott haben, die sich vielleicht Gott als den strengen Vater vor Augen haben, den sie selbst erlebt haben. Vielleicht haben sie einen strengen Vater erlebt oder einen schlechten Vater und stellen sich Gott als Vater vor, hören immer, dass Gott der Vater ist und können es überhaupt nicht zulassen, dass Gott sie tröstet, weil den strengen Vater, der hat ja auch nie getröstet. Da wird Gott ja wohl auch nicht so sein. Und ich habe auch gar nicht so viel Lust darauf, so viel Zeit mit ihm zu verbringen. Das ist mir viel zu anstrengend. Wenn es dir so geht, wenn du das bist, dann lade ich dich ein, mach dir kein Bild von Gott. Gott hat als allererstes Gebot gegeben, wir sollen uns kein Bild von ihm machen. Wir sollen ihn nicht festlegen. Das heißt nicht, dass wir keine Bilder malen sollen, auf denen Gott da drauf ist. Nee, das ist ein bisschen zu einfach. Wir sollen in unserem Kopf keine Bilder von Gott machen. Wir sollen Gott nicht festlegen als den einen oder den anderen. Wir sollen Gott nicht festlegen als den bösen Richter oder nur als den lieben Vater. Wir sollen immer offen sein, neue Erfahrungen zu machen. Und ich lade dich ein, wenn du es nicht zulassen kannst bis jetzt, wenn du ein falsches Vaterbild hast, lade ich dich ein. Lass dich ganz neu auf Gott ein. Versuch Gott nochmal ganz neu kennenzulernen. Bitte Gott darum. Sag's im Gebet. Sag Gott, ich will dich neu erleben. Ich will sehen, ich will spüren, wer du bist. Zeig dich mir nochmal ganz neu. Und lass dich trösten. Lass dir den Tröster vor Augen malen. Lass dir von Gott zeigen, was er meint, wenn er sagt, er ist der Tröster. Die zweite Gruppe, das sind die Starken. Die Starken, das sind die, die alles hinkriegen, die im Leben ganz gut zurechtkommen, die sich alles erarbeitet haben. Und die stehen mitten im Leben. Starke Typen. Ja, dass ich hier stehe, das ist kein Zufall. Das habe ich mir alles erarbeitet. Viel Disziplin. Fleiß, früh aufstehen. Ich stehe nicht umsonst hier. Habe mich durchgesetzt gegen die anderen. Das sind die Starken. Die brauchen nichts. Die brauchen niemanden, der sie tröstet. Warum soll ich getröstet werden? Wenn mir was nicht passt, verändere ich es. Dann sorge ich dafür, dass es verändert wird. Ich brauche keinen Trost. Ich bin nicht verletzt. Das Problem, wenn du dich so fühlst, ich habe das jetzt ein bisschen karikiert, aber ich kann das sehr gut nachempfinden. Ja, man fühlt sich einfach gut. Man weiß gar nicht, warum soll ich denn getröstet werden? Ich komme zurecht. Ist alles in Ordnung. Das Problem ist, jeder von uns hat Verletzungen. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Es braucht keiner so tun, als ob er unbeschadet durchs Leben geht. Jeder von uns wird verletzt. Und wenn du das nicht wahrnimmst und wenn du da nicht rangehst und wenn du das nicht behandeln lässt, dann wirst du irgendwann zynisch, dann wirst du irgendwann sarkastisch, dann wirst du irgendwann unbarmherzig gegenüber anderen. Es geht nicht spurlos an dir vorbei. Du nimmst es vielleicht nicht so wahr, aber die anderen werden es irgendwann wahrnehmen. Lass dich trösten, damit du für die anderen nicht zur Plage wirst. Und dann gibt es die dritte Gruppe, und ich glaube, da gehören die meisten von uns dazu. Das sind diejenigen im Katastrophenmodus. Ich erkläre auch, was das bedeutet. Das habe ich von einem Psychiater, habe ich jetzt vor kurzem ein Video gesehen. Und er hat einen Vortrag gehalten zum Thema, warum so wenige Jugendliche, die aus der Schule kommen, für eine Lehre taugen oder für eine Ausbildung. Warum die so große Schwierigkeiten haben. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, was ist mit den Eltern und so weiter. Helikoptereltern ist da so ein Stichwort. Das haben wahrscheinlich schon der ein oder andere gehört. Aber er hat eine Sache erklärt und die fand ich richtig gut. Er hat gesagt, wir leben im Katastrophenmodus. Oder diese Eltern leben, und wir alle leben im Katastrophenmodus. Wir stellen fest und wir wissen, unsere Welt verändert sich relativ schnell. Es entwickeln sich ständig Sachen neu. Es werden ständig Dinge neu erfunden. Vor 2.000-3.000 Jahren, da hat sich alle 500 Jahre so viel verändert wie jetzt in 2-3 Jahren. Da gab's, man hat Ackerbau gehabt und es wurde von Generation zu Generation weitergegeben und vielleicht hatte mal einer eine Idee, wie man das Feld besser pflügen könnte. Es wurden auch Sachen erfunden, aber jetzt wird in einem rasend schnellen Tempo erfunden. Das Wissen der Welt verdoppelt sich alle 6 Jahre, ne? Ja, alle 6, ich habe 8 Jahre gehört. Nehmen wir mal 8. Alle 8 Jahre verdoppelt sich das Wissen, was wir haben. Weil es Forschung gibt. Weil wir die Mittel dazu haben, uns Wissen anzueignen, neues Wissen zu erschließen. Wenn man vor 25 Jahren nicht im richtigen Raum war, war man telefonisch nicht zu erreichen. Punkt. Fertig. Briefe kamen per Post. Nachrichten hat man in der Zeitung gelesen oder im Fernsehen geguckt. Und da gab es einen Bericht, einen theoretischen Bericht, und vielleicht gab es jemanden, der das sogar aufgenommen hat, aber die Wahrscheinlichkeit war wahrscheinlich eher gering. Also bei großen Veranstaltungen war natürlich jemand mit einer Kamera da, aber wenn jetzt irgendein Unfall passiert ist oder sowas, eher schwierig. Bis da ein Reporter hingereist ist, hat ein Stück gedauert. Heute bist du immer erreichbar. Ich kriege Anrufe auf das Band, kein Thema. Ich kriege meine E-Mails, kann ich jederzeit über mein Handy abrufen. Jeder, der mir eine E-Mail schreibt, das kann ich sofort lesen. Wir sind immer erreichbar. Tageszeitung, wir kriegen Informationen, wir kriegen Nachrichten überall. Und wir kriegen nicht einfach nur eine Meldung, da ist irgendwas passiert, sondern wir kriegen, ständig werden wir mit Videos auch bedient. Wir sind an jedem Unfallort, können wir da sein, wir können ganz nah dran sein, weil sich natürlich auch die Reporter, die sich weiterentwickelt haben, die alle Kameras haben, die wollen ja auch einer besser sein als der andere. Das heißt, sie müssen noch näher ran, noch näher ran. Und das hat zum Ergebnis, dass wir mit Nachrichten geflutet werden. Wir sind bei jedem Krisenherd auf dieser Welt dabei. Wenn du es drauf anlegst, kannst du alles hören, was gerade passiert. Und wenn auf der letzten entfernten Insel ein Sackreis umgefallen ist, hat irgendjemand ein Video drüber gedreht und du kannst dir es angucken. Das Problem an der Geschichte ist, das überfordert uns. Das macht uns fertig. Und dazu kommt noch, dass es heute weniger Sicherheiten gibt, als es die noch vor 25, 30 Jahren gab und der Zeit davor. Auch da gab es Unsicherheiten, das weiß ich. Aber die Rente zum Beispiel. Ich habe mal eine Politikwoche in Berlin mitgemacht und da sagte der, wir waren Politiker, und der sagte so, wie alt seid ihr? Also wir waren als Semester da und haben unser Alter gesagt und sagte, ach ja, ihr seid so die Ersten, die nicht mehr so viel davon haben von der Rente. Naja, dafür gibt es ja Riester, ne? Haben wir Riester abgeschlossen. Patricia und ich haben Riester abgeschlossen. Jetzt erfahren wir, Riester ist ein großer Betrug. Ist gar nicht so effektiv, wie man sagt. ist gar nicht so gut. Was zählt denn nun? Es gibt x verschiedene Erziehungsmodelle. Wie soll ich denn jetzt meine Kinder erziehen, bitteschön? Und das Ganze sorgt dafür, dass wir im Katastrophenmodus landen. Was heißt Katastrophenmodus? Der Katastrophenmodus ist in uns drin. Den hat jeder von uns. Und der wird dann angeschalten, wenn etwas passiert. Also wenn jetzt hier ein Feuer hinten ausbricht, dann passiert es bei uns allen, dass wir hellwach sind, angespannt, wir stehen auf und regeln die Dinge. Wir retten uns und retten andere. Wir sorgen dafür, dass etwas passiert. Das ist Katastrophenmodus. Hellwach, unter Spannung und gucken, dass alles geregelt wird. Und weil wir in dieser Welt leben, wie wir jetzt gerade leben, sind wir immer im Katastrophenmodus. Wir wachen früh auf und machen uns schon Gedanken über den Tag. An was muss ich alles denken? Wen muss ich alles kontaktieren? Wenn ich früh auf mein Handy gucke, sind schon 3 E-Mails da. Und vielleicht hat mir noch jemand eine Nachricht geschrieben. Oder irgendwas in der WhatsApp-Gruppe. Da habe ich auch schon wieder in 3 Chats irgendeine Nachricht. Manchmal nur Belangloses, aber es ist eben da. Und es quakt mich halt an. Und wir sind immer unter Spannung, müssen immer Dinge klären. Wenn wir beim Fußballtraining der Kinder sind, haben wir schon den nächsten Termin im Kopf und überlegen, was muss ich dem sagen, was ist da irgendwie dran, muss ich mich da einarbeiten, was muss ich bis dahin lesen? Wir denken am Mittwoch schon darüber nach, wie wir den Samstag, den freien Samstag, verplanen, was wir da alles machen. Wir stehen ständig unter Spannung, unter Strom. Und das ist auch einer der Gründe, warum es vermehrt Fälle von Burnout gibt. Erschöpfungsdepression. Wir sind dafür nicht gemacht, immer diesen Anspannungsmodus auszuhalten. Wir halten das nicht aus, dafür sind wir nicht da. Das ist der Grund, warum es vermehrt Depressionen gibt. Weil Menschen damit nicht mehr klarkommen und dann irgendwann abschalten. Ein Freund von mir hatte mal Burnout, der hat gesagt, er konnte keinen Anruf mehr entgegennehmen. Der hatte Angst davor, der konnte keine E-Mail mehr lesen, das hat ihn alles überfordert, er hat einfach alles weggeschoben. Und wenn du dich jetzt vielleicht ertappt hast, dass du in diesem Modus bist, ich habe mich auf jeden Fall ertappt, dann weißt du auch, Gott kann dich überhaupt nicht trösten. Das geht gar nicht. Du hast überhaupt keine Zeit dafür. Du hast überhaupt keine Geduld dafür, dass Gott dich tröstet. Das funktioniert nicht, weil du hast ja schon, wenn Gott dich trösten will, wenn du betest, dann fallen dir ja schon die nächsten Sachen ein, die dran sind. Du kommst gar nicht mehr so richtig zur Ruhe. Und deswegen brauchen wir Ruheräume. Deswegen brauchen wir Räume, in denen wir uns von Gott trösten lassen. Gott will uns trösten. Und in der Stille, wenn wir uns Zeit nehmen für Stille, dann wird Gott an uns arbeiten. Dann wird Gott uns trösten. Dann wird er Dinge in uns heil machen. Aber dafür brauchen wir Ruhe. Dafür müssen wir uns auf Gott konzentrieren. Und das müssen wir uns schaffen. Und dieser Psychiater, das fand ich ganz interessant, der hat den Eltern dort, kein Christ, also zumindest vermute ich das, er hat den Eltern dort empfohlen, sie sollten doch 5 Stunden spazieren gehen im Wald, ohne Handy, ohne alles. Und er sagt, nach 4, 5 Stunden ungefähr, kommst du wieder klar. Dann kannst du dich wieder konzentrieren, dann kannst du dich wieder einordnen. Und da dachte ich so, aha, sehr interessant, ne, dass er das einfach so völlig ungeistlich erklärt. Das ist interessant auch für uns Christen. Wenn wir Gott begegnen wollen, dann brauchen wir Zeit. Dann müssen wir uns hinsetzen und aushalten und Gott an uns wirken lassen. Wo du diesen Raum der Stille hast, das muss jeder für sich entscheiden. Das muss jeder selber wissen. Zu Hause wird es wahrscheinlich nicht sein, weil die Ablenkung zu groß ist. Aber wir müssen uns diese Räume der Ruhe suchen. Sonst bleibt die Jahreslosung ein völlig leerer Satz. Naja, nicht völlig leer. Wir können ja uns noch darauf hoffen, dass in der Ewigkeit wir getröstet werden. Aber wenn wir wollen, dass die Jahreslosung in diesem Jahr etwas mit uns macht, brauchen wir Zeiten der Ruhe. Brauchen wir es, dass wir abschalten und bei Gott die Verbindung suchen. Wir haben in dieser Woche diesen Gebetsraum. Trifft sich eigentlich ganz gut. Und das ist so ein Raum, wo man sich reinsetzen kann und abschalten kann. Ein Raum, der dir erstmal fremd ist in gewisser Weise, wo man sich reinsetzen kann und Zeit haben kann mit Gott und Gott wirken lassen kann. Und ich lade uns ein, Lasst uns Zeit nehmen und lasst uns von Gott trösten lassen. Lasst uns Gott an uns arbeiten, dass wir getröstet werden. Amen. Ich möchte gern mit euch beten und wer kann, den bitte ich dazu aufzustehen. Herr, hab Dank, dass du so eine Verheißung aussprichst. Hab Dank, dass du so gute Worte sprichst, dass du uns trösten möchtest, dass du uns so eine Hoffnung gibst in die Ewigkeit. Und hab Dank, dass du uns auch hier schon trösten möchtest, dass es dein Wesen ist, uns trösten zu wollen. Hab Dank, dass wir deine Kinder sein dürfen. Herr, und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, mit der Ablenkung umzugehen, dass du uns hilfst, Ruheräume zu finden, wo wir dir begegnen, wo du an uns wirken kannst, wo du uns heilen kannst, wo du uns trösten kannst, wo du zu uns sprechen kannst, wo du uns neu ausrichten kannst, Herr. Bitte hilf uns dazu, schenk uns Freiräume, zeig uns, wo wir uns diese Freiräume nehmen können. Und wir wollen dich bitten, dass du an uns handelst, dass wir als deine Kinder erkennbar sind. Dass Menschen, die uns sehen, erkennen, dass wir zu dir gehören. Herr, bitte hilf uns dazu. Herr, wir wollen dich auch bitten für all diejenigen, die Enttäuschte sind, die ein völlig falsches Bild von dir haben. Wir wollen dich bitten für all diejenigen, die leiden, die krank sind, die irgendetwas erlebt haben, was sie von dir weggebracht hat. Wir bitten dich, dass du sie zu dir ziehst. Wir bitten dich, dass du diese Verletzungen, diese Enttäuschungen heilst. Und wir bitten dich, dass du dich ganz neu zeigst. Wir bitten dich auch für all diejenigen, die stark sind, für diejenigen, die mitten im Leben stehen und alles selber geregelt kriegen. Wir bitten dich, dass du uns begegnest und uns unsere Verletzungen zeigst. Uns klar machst, dass wir dich und dass wir deine Nähe brauchen, Herr. Herr, wir wollen dich bitten für all diejenigen, die in unserer Gemeinschaft, aber auch darüber hinaus, die krank sind, die Heilung brauchen. Wir bitten dich, dass du sie gesund machst. Du bist unser Heiler, hast du gesagt. Du bist Raphai, der Gott, der heilt. Und wir bitten dich, dass du das tust. Wir bitten dich, dass du gesund machst. Herr, und wir wollen dich bitten für diejenigen, die Trost besonders nötig haben, für die verfolgten Christen, für diejenigen, die um deines Namens willen verstümmelt werden, verfolgt werden, eingeschlossen werden, umgebracht werden. Wir bitten dich, dass du besonders bei denen bist und dass du ihnen begegnest und dass du ihnen deinen Frieden schenkst, Herr. Und alles, was wir jetzt nicht gesagt haben und nicht gebetet haben, das legen wir in das Gebet, was du uns gelehrt hast, Herr Jesus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen.